Balkan, Wanderarbeiter, EU-Außengrenze, Billigurlaub am Schwarzen Meer, bettelnde Roma, Klischees über Bulgarien gibt es genug. Doch über die knapp 38.000 Menschen mit bulgarischer Staatsangehörigkeit in Berlin und Brandenburg, über ihre Geschichten und über ihre Kultur, wissen viele nichts. Deshalb blicken wir in der kommenden halben Stunde bei Leben im rbb24 Inforadio auf eine der größten ausländischen Communities in unserer Region. Der Theaterregisseur Dimitar Gotschew, Ari Leschnikow, Mitglied der Comedian Harmonists, der Komiker Mirko Nonchev und der berühmte Angeklagte im Reichstagsbrandprozess von 1933 und spätere bulgarische Staatschef Georgi Dimitrov. Eine kleine Auswahl von Bulgaren und Halbbulgaren, die in der deutschen Hauptstadt gewirkt und ihre Spuren hinterlassen haben. Auch heute noch zieht es viele Menschen aus Sofia, Plovdiv und anderen Orten des Landes nach Berlin. Carmen Gräf stellt uns zu Beginn zwei von ihnen vor.
Morgens in der Schönhauser Allee, U-Bahnhof Sinnefelder Platz. Die U2 donnert alle paar Minuten vorbei, Menschen eilen in die umliegenden Büros und Läden. In einen Raum im Souterrain ist der bulgarische Verlag Etta eingezogen. Volle Bücherregale, unverputzte Wände, eingerahmte Fotokunst. Mittendrin Petja Lund. Die 40-jährige Frau kam vor 22 Jahren aus Sofia zum Studium nach Deutschland, arbeitete zunächst als Übersetzerin und gründete schließlich ihren Verlag.
Der Verlag war ursprünglich für bulgarische Literatur gedacht, ist aber seit ein paar Jahren deutlich erweitert. Also sind jetzt mittlerweile 6 Länder aus dem südosteuropäischen Gebiet, Bulgarien und in den anderen Ländern, also Montenegro, Serbien, Kroatien, Nordmazedonien. Die werden dann übersetzt und verlegt in Deutschland.
Erst vor ein paar Wochen erschienen ist Maulwurfsblut von Zdravka Eftimova, eine der bekanntesten Autorinnen Bulgariens. Er spielt in einer postindustriellen Zeit in der bulgarischen Kleinstadt Pernik in der Nähe von Sofia. Petja Lund liest die ersten Zeilen.
Griff od kartica. V moja magazin idvat malko klienti.
In meinen Laden kommt nur wenig Kundschaft. Meistenteils Lehrer, die einen Satz Versuchstiere für die Biologiestunde brauchen. Ich handle mit Fröschen, Echsen, Insekten und so weiter. Demnächst ist damit Schluss. Ich kann die Ausgaben nicht mehr decken.
Petja Lund verlegt Werke von etwa 50 bulgarischen Autoren und Autorinnen. Sie organisiert Lesungen, Konzerte, Ausstellungen und Filmvorführungen in den Verlagsräumen. Für ihre Arbeit bekam sie vor 3 Jahren den Deutschen Verlagspreis.
Es war am Anfang extrem schwierig und jetzt mit der Zeit wird es besser. Er etabliert sich jetzt, die Finanzierung ist jetzt auch deutlich besser geworden. Es braucht alle sehr viel Zeit und Geduld, aber es lohnt sich.
Linda Mancheva ist 47 Jahre alt und mit Petja Lund befreundet. Sie ist Cellistin und Musikpädagogin und kam vor 26 Jahren ebenfalls zum Studium nach Deutschland. Ihre Spezialgebiete sind Barock und Spätromantik bis hin zu neuer Musik und Jazz. Ein breites Spektrum, das gut zur kulturellen Vielfalt Berlins passt, findet sie.
Diese Auswahl, was man hat an kulturelle Angebote, ist es einfach phänomenal. Und also ich liebe die Multikulti-Kultur, das Wasser, die Architektur. Ja, was ich nicht mag, ist die Dreckigkeit. Hoffentlich wird sich das bessern.
Und auch die Freiheit, die man hier hat,
meint Petja Lund.
Dass die Gesellschaft meiner Meinung nach in Berlin, sage ich jetzt mal ganz betont und nicht in ganz Deutschland, sehr tolerant ist und sehr offen. Und jeder und jede kann so sein, wie er oder sie es mag. Das finde ich extrem wichtig und wertvoll.
Petja Lund ist in Berlin privat und beruflich angekommen. Sie ist verheiratet und hat 2 Kinder. Sofia bleibt für sie, aber genau wie für ihre Freundin Linda Mancheva, ein Sehnsuchtsort.
Was ich in Bulgarien sehr genieße ist, und was ich hier vermisse, ist, dass ich in 40 Minuten oben auf dem Berg Vitusha sein kann. Das liegt neben Sofia. Oder in 20 Minuten kann ich im Thermalbad sein, wo ich für 9 Lever, das ist ausgerechnet 4,50 €, kann ich dann für eine Stunde in einem Heilbad wirklich mir gut gehen lassen.
Petja Lund und Linda Mancheva reisen beide diesen Sommer in ihr Heimatland. Um dieses machen sie sich Sorgen, weil es politisch nicht stabil sei, viele Menschen nicht genug Geld zum Leben hätten und dadurch frustriert seien und voller Angst vor der Zukunft.
Ich wünsche mir und uns allen, dass das Land weiterhin an der Seite von Europa bleibt, weil es gibt jetzt Tendenzen und Gefahren, dass es Richtung Russland abrutscht. Also das ist eine extrem rutschige Angelegenheit dort. Und das wäre sehr gefährlich.
Es gibt natürlich viel, viel Positives, einiges Negatives, aber auf jeden Fall erlebe ich das Land als blühend. Es ist sehr viel Kultur da, Theatern, Lesungen, experimentelle Sachen im letzten Kulturbereich. Es ist wirklich schön.
Einen Teil dieser kulturellen Schätze möchten sie auch mit ihrer neuen Heimat Deutschland teilen und mit ihrer Arbeit Autorinnen, Musiker, Theaterleute und Filmemacherinnen aus Bulgarien unterstützen.
Bulgarische Künstlerinnen und Intellektuelle machen Berlin zu ihrer zweiten Heimat. Ein Beitrag war das von Carmen Gräf. Der Komponist dieser Soundlandschaft heißt Stefan Goldmann, international gefeierter Techno-DJ und Autor von musiktheoretischen Schriften. In Clubs wie dem Berghain und auf Techno-Festivals in aller Welt fühlt er sich zu Hause, aber auch an Orten wie der Berliner Philharmonie, wo er 2020 als erster elektronischer Musiker im großen Saal auftrat. Bulgariens Hauptstadt Sofia ist seine zweite Heimat, in der er einen Teil des Jahres wohnt. In diesem Jahr erschien sein neues Album Alluvium und ich habe mich für diese Sendung ein wenig mit ihm über Bulgarien unterhalten und zu Anfang gefragt, was ihn mit dem Land verbindet.
Ich bin in Ostberlin geboren, bin in Sofia aufgewachsen, als Kind eine Zeit lang und habe dann, wie das zu DDR-Zeiten möglich war, dort jeden Urlaub verbracht, also alle Ferien, die es gab, weil woanders konnte man nicht hin. Und ich bin seither eigentlich weiterhin immer verbunden mit dem Land. Ich bin oft da, mache dort auch musikalische Sachen manchmal. Und ja, fast ein zweiter Wohnsitz.
Die Musik, die Sie machen, die ist ja doch sehr speziell für viele. Sie haben es ja erwähnt, Sie machen Technomusik, elektronische Musik, die doch so ein bisschen mit den Erwartungen spielt. Also da hören wir viel Polyrhythmik, man hört viele verschiedene Geräusche, die man jetzt in einem normalen, Techno-Stück in einem Club vielleicht nicht unbedingt hören würde. Wie kommt denn diese Musik in Bulgarien an, in Sofia, wenn Sie dort auflegen?
Genauso wie überall anders auch. Das ist ein globales Phänomen. Ein Spezifikum der bulgarischen Gesellschaft der letzten 150 Jahre ist ein postkoloniales, progressives Phänomen. Also, dass eine intellektuelle Elite irgendwann beschlossen hat, dass das Land muss europäisch werden. Und entsprechend ist jede kulturelle Tendenz des Westens, hat auch ihre Anhänger dort. Also sie finden dann Freunde des französischen Kinos und des Brechtschen Theaters und aller modernen Literatur- und Musikströmungen eine wirkliche tiefe und gute Death-Metal-Szene und so weiter. Und entsprechend gibt es auch Leute, die Techno mögen. Das heißt, sie können das völlig nahtlos dort anbringen, aber das gilt natürlich auch für Beijing oder für San Jose in Costa Rica. Also das ist ein globales Phänomen, womit sie überall durchkommen. Spannend wird es dann, wenn sie auf lokale Sachen zurückgreifen, weil da kommt dann die inländische kulturelle Reibung hinein, wo sie eine kulturelle Gruppe haben, die das ablehnt, weil sie westlich sein möchte, und eine andere, die das begrüßt, weil sie dieses Programm nicht mitträgt.
Ja, das ist ja in der Tat spannend, dass ja der Antikolonialismus oder der Postkolonialismus vor allem auf die Kolonialreiche der europäischen, zentraleuropäischen Länder bezogen wird, aber selten auf das Osmanische Reich. Ne? Also da hat man ja in Bulgarien offenbar so einen ganz anderen Zugang zu dem Thema.
Ja, ja, also ich meine, Sie haben es auch anderswo. Wenn Sie in Polen von Kolonialismus sprechen, dann ist der erste Gedanke Russland und der zweite Deutschland. Also das ist natürlich immer geprägt von der Erfahrung. Diese Debatten im Westen sind halt oft einfach ideologisch starr und vornormiert, weil es letztlich politischer Aktivismus ist und keine Wissenschaft. Wenn Leute konfrontiert sind mit konkreten historischen Erfahrungen von anderen Orten, die sie vorher nicht einordnen konnten, dann wanken diese Gerüste so lange, bis sie ideologisch dann wieder Halt finden und man das halt einfach ausblendet.
Was gefällt Ihnen dort, was Sie hier in Berlin zum Beispiel nicht finden?
Na, das sind zunächst mal Freunde, die ich dort noch habe, seit Kindheitstagen zum Teil. Man kann sehr gut essen gehen. Ich habe auch ein paar berufliche Verbindungen dort. Also ich betreibe ein Label und wir haben Künstler auf dem Label, die in Sofia ansässig sind. Und also wie andere Leute an die Ostsee fahren zum Urlaub oder nach Dänemark oder irgendwohin, dann ist Sofia ist halt ganz, also ist eine Stadt, die viele Parks hat, die, in denen man sehr gut essen gehen kann, wunderbar in Cafés sitzen kann. Ich habe natürlich auch Familie, mit der man Kontakt halten kann und insofern bietet sich das an, das zu machen.
Glauben Sie, dass Bulgaren und Ostdeutsche oder Ostberliner auch eine besondere Verbindung haben, eben wegen dieser geteilten Erfahrung des Kommunismus?
Ich glaube, in Ostdeutschland war der Kontakt mit den anderen Warschauer Paktstaaten sehr begrenzt. Es gab sehr wenig Menschen. Also ich habe nie in Ostberlin einen Polen getroffen oder eine Tschechin oder eine Slowakin oder Ungarn. Also das existierte irgendwie auf einer Landkarte, aber es gab sehr wenig Kontakte nach meiner Erfahrung.
Und wenn Sie in Bulgarien in einem Club als DJ auflegen, tanzen die Leute dort anders zu ihrer Musik als in Deutschland oder ist das eigentlich die gleiche Subkultur und das ist sehr ähnlich?
Es ist die gleiche, weil diese Dinge speziell aus Deutschland importiert wurden, wenn Sie so wollen. Also die allerersten Leute, die Techno-Veranstaltungen insofern gemacht haben, die haben das in Berlin entdeckt. Die waren im Tresor, die waren auf der Love Parade und haben das nach Sofia übertragen. Dann gab es die großen Metropolis-Raves und dann Clubs, die so modelliert waren nach dem Modell von Berlin. Und traditionell ist Deutschland die kulturelle Bezugsgröße Bulgariens seit dem 19. Jahrhundert. Also das heißt, wer ins westliche Ausland zum Studieren ging, kam nach Deutschland und es hat sich nicht verändert. Und das äußert sich auch in der Clubkultur. Das heißt, wenn Sie in einen Club in Sofia gehen, können Sie damit rechnen, dass sehr viele auch schon mal in einem Club in Berlin waren und das gerne übertragen möchten.
Sagt der DJ und Klangkünstler Stefan Goldmann. Eben haben wir gehört, was die bulgarische Community in der Hauptstadt umtreibt. Doch nicht nur in Berlin, auch in Brandenburg leben Menschen mit bulgarischen Wurzeln. Unsere Reporterin Aspasia Opitz hat einen von ihnen in der Lausitz getroffen und erfahren, was den Balkan und Brandenburg miteinander verbindet.
Niko Petrov lebt in Kolkwitz, einem Vorort von Cottbus. Er lädt mich in sein Haus ein. Von außen betrachtet sieht hier alles aus wie in jedem anderen deutschen Einfamilienhaus.
Es ist unser bescheidenes Häuschen. Die Kinder sind raus, jetzt sind die Enkel ständig bei uns.
Und für die steht auch ein hölzernes Spielhaus im Garten bereit. Auf dessen Dach weht eine kleine bulgarische Flagge. Direkt neben der deutschen, versteht sich. Und auch drinnen im Wohnhaus von Familie Petrov hängen überall Kunstwerke aus der bulgarischen Heimat. Niko Petrov lebt seit mehr als 30 Jahren in Deutschland. Doch angefangen hat alles im Sommer 1979. Bei einem Studentenaustausch sozialistischer Länder traf er seine deutsche Frau Petra.
Wir haben beide in eine solche Studentengemeinschaft von mehreren Ländern haben wir vier Wochen zusammen verbracht. Ich wollte unbedingt diese Frau haben, weil die war etwas ganz, ganz anderes, als was ich getroffen habe. Und so bin ich damals angefangen, nach DDR regelmäßig zu fahren.
Die ersten Jahre lebte das Ehepaar mit den beiden Töchtern noch in Bulgarien. Nach der politischen Wende 1990 siedelte die Familie nach Deutschland. In Bulgarien war Niko Petrov als Lehrer tätig und auch in Cottbus landete er gewissermaßen an einer Schule.
Und so habe ich mich praktisch für einen Hausmeisterjob beworben, aber Hausmeisterjob mit 7 Mitarbeitern unter meiner Führung.
Mehr als 20 Jahre arbeitet er in diesem Job, unter anderem am ehemaligen Heinrich-Heine-Gymnasium, dem heutigen Pückler-Gymnasium. Aber nicht nur das. Ehrenamtlich engagiert er sich beim Polizeisportverein Cottbus, war Abteilungsleiter der Schwimmsparte und wurde als solcher für seine Verdienste für das Schwimmen mehrfach ausgezeichnet.
Ich bin froh, dass ich ein bisschen als Vorsitzender 20 Jahre gewirkt habe und ich war glücklich und froh, dass wir eine Entscheidung getroffen haben. Hier haben wir eine neue Top-Schwimmhalle und wir von heutiger Sicht dürfen wir internationale Wettkämpfe führen und sind wir stolz auf unseren Verein und es ist ein Beweis, dass ein Ausländer, ein Bulgare im Cottbus hat etwas versucht und hat etwas geschafft.
Knapp 100 Bulgaren leben in Cottbus. Niko Petrov sagt von sich selbst, er kennt sie alle. Zurück nach Bulgarien möchte er allerdings nicht. Er ist in Brandenburg zu Hause.
was in Bulgarien passiert, die ganze politische Lage ist richtig schlecht. Ich bin eingebürgerter Deutscher, ich habe deutschen Pass und bin ich natürlich absolut überzeugt, dass mein Leben wird dort sich entwickelt, dort wo meine Kinder, meine Enkelkinder eine Perspektive haben und eine Zukunft haben. Und dann ich habe meine Freunde hier.
Familie, Freunde, ein ganzes Leben hat Niko Petrov an der perfekten Verbindung zwischen dem bulgarischen und dem deutschen Lebensgefühl gefeilt.
Ich kenne diese Stadt. Ich kenne diese Stadt seit 1979. Meine alten Freunde habe ich nie vergessen. Wir sind ständig in Kontakt. Ich würde sagen, ich bin nicht Bulgarier, ich bin nicht Deutsch. Ich genieße das Leben, weil ich weiß, dass so kurz ist alles.
So zufrieden, wie er über sein bewegtes Leben in Cottbus erzählt, scheint das perfekte deutsch-bulgarische Lebensgefühl für ihn in Brandenburg gelungen zu sein.
Unsere Autorin Aspasia Opitz war das. Sie hat sich mit dem gebürtigen Bulgaren Niko Petrov im brandenburgischen Kolkwitz getroffen. Sie hören die Sendung Leben im RBB24 Inforadio. Mein Name ist Markus Latong und heute sprechen wir in unserem Schwerpunkt über die bulgarische Community hier in Berlin und Brandenburg. Deren Stimmen haben wir eben schon gehört, aber ich wollte auch wissen, was die Berliner auf der Straße eigentlich über Bulgarien wissen und was sie mit dem Land assoziieren. Bei vielen bleibt es eher vage.
Hauptstadt Sofia. Mehr weiß ich eigentlich nicht.
Ich weiß jetzt nicht viel von Bulgarien, nur dass ich ein paar Leute kenne, die in Varna studiert haben. Und entfernt kenne ich einen, der bulgarische Eltern hat. Mehr nicht.
Oh mein Gott, Urlaubsland. Gar nicht so sehr viel, ehrlich gesagt. Ich habe eine Bekannte, die kommt aus Bulgarien. Aber ja, jetzt keine ganz bestimmte andere Assoziation, jetzt außer Urlaubsland halt.
Bei einem war der Kontakt mit dem bulgarischen Volk etwas konkreter.
Ich hatte vor ein paar Monaten ein Date mit einer Bulgarin, das weiß ich noch.
Und einige ältere Ostberliner, die ich gefragt habe, verbinden mit dem Land eher Urlaubserinnerungen.
Piringebirge, wunderschön, da war ich mal 3 Wochen lang. Bulgarien ist ein traumhaft schönes Land und ich hoffe, dass ich da noch mal hinfahren kann.
Wir waren fast jedes Jahr da. Das war natürlich alles noch zu sozialistischen Zeiten, also nach der Wende. Waren wir ein- oder zweimal Wanderer, was der DDR-Bürger so von Bulgarien gesehen hat. Die Städte, das Meer.
Stimmen wie diese überraschen Christian Voss nicht. Er ist Professor am Slawistik-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin und Bulgarien-Experte.
Ich glaube, dass solche Erinnerungen, die dann häufig an Urlaubserinnerungen hängen, in West- und Ost-Berlin bzw. in West- und Ost-Deutschland insgesamt sehr unterschiedlich sind. Ja, also Bulgarien, das Mallorca der Ostdeutschen, sehr positiv konnotiert. In Westdeutschland würde man einfach diese ganz klassischen Negativstereotypen über Osteuropa, langweilig, ärmlich und so weiter bekommen, während Ostdeutsche viel, viel privater und positiver konnotieren, ja, und eben häufig auch im Land gewesen sind. Ja. Und ich weiß auch, dass viele DDR-Bürger damals versucht haben, über Bulgarien, über die bulgarisch-griechische Grenze zu fliehen. Ja, weil man dachte, es wäre einfach, es sind da sehr viele Gebirge und Wälder. Es ist aber gar nicht so einfach. Also die griechisch-bulgarische Grenze war genauso scharf wie die Berliner Mauer.
Voss selbst wuchs im Westen auf und kennt von dort eher Stereotype, die zum Bulgarienbild in Deutschland beigetragen haben.
Also ich bin in den 60ern geboren, wenn wir fragen würden, was war Bulgarien? Dann war das Stereotyp, glaube ich, bulgarische Gewichtheberin. Ja, also total negativ und völlig vorbei an einer Realität, an einem unglaublich attraktiven, lebendigen Volk. Also es fehlt einfach den meisten Balkanländern auch das kleinste bisschen positive Assoziation.
An der Humboldt-Universität beschäftigt sich Voss mit der Sprache, der Literatur und der Geschichte des Landes. Eine Kultur, die in Berlin wenig bekannt ist.
So wirklich wahrnehmbar von der Kultur her oder Film, Literatur, man muss schon danach suchen, wenn man sich dafür interessiert. Aber es kommt nicht so normal auf den Schirm. Ja, eigentlich noch weniger als Rumänien.
Dabei gibt es viele Künstler, die in Berlin einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Einer der bekanntesten Vertreter, Christo, der mit seiner Frau Jean-Claude 1995 den Reichstag in einer spektakulären Aktion verhüllte.
Viele Leute sagen, das ist ganz typisch bulgarisch. Er kommt aus einem Land, das bis zur Wende totalitär war, wo viele Künstler oder Schriftsteller im sogenannten Samizdat geheim, subversiv tätig waren und sich daher normale Form, sage ich jetzt mal, normale Form von künstlerischem Ausdruck abgewöhnt haben. Ja, und dieses, ich packe einfach irgendwelche Sachen ein, ist ja nun wirklich eine bewusste Abkehr von kanonisierten Kunstformen. Ja, also von daher kann man Christo dann doch als einen bulgarischen oder zumindest osteuropäischen Künstler beschreiben.
Sagt Slavistikprofessor Christian Voss. Die Mehrheit der Bevölkerung in Bulgarien ist christlich und die bulgarisch-orthodoxe Kirche stellt ein eigenes Patriarchat in der Welt der Ostkirchen. In Berlin-Neukölln haben die Gläubigen seit geraumer Zeit ein eigenes Gotteshaus und unser Autor Miron Tenenberg hat es besucht.
Versteckt inmitten eines alten Friedhofes steht die Kathedrale der bulgarisch-orthodoxen Diözese von West- und Mitteleuropa. Es ist Sonntag früh. Langsam kommt Leben in die Kirche, die eingefasst ist von einem kleinen Garten. Ljubomir Leontinov sitzt hier. Den Gottesdienst führt er an diesem Sonntag nicht. Der Bischofsvikar ist mit 60 Jahren der älteste Priester der Gemeinde.
Ich bin sehr lange in Deutschland. Ich bin länger in Deutschland als in Bulgarien.
Mittlerweile sind es 33 Jahre. Der Grund dafür ist einfach.
Weil ich meine Frau hier gefunden habe.
Als junger Student hätte er sie an der überraschend kalten Ostsee kennengelernt, erinnert sich Ljubomir Leontinov. Dann wäre sie für 3 Jahre zu ihm nach Bulgarien gezogen und nach seinem Abschluss beide dann gemeinsam zurück nach Deutschland gegangen. In den orthodoxen Ostkirchen ist es nämlich weitestgehend üblich, dass Priester verheiratet sind und Familien gründen können. Mittlerweile hat der Gottesdienst in der Kirche begonnen. Als Leontinov sein Amt in Berlin angetreten hat, sah alles noch ein wenig anders aus. Die bulgarisch-orthodoxe Kirche war in der Botschaft untergebracht. Es gab nur wenige Gemeindemitglieder. Später kam die Gemeinde provisorisch in 2 anderen Kirchen unter, bis sie dann vor 22 Jahren den Pachtvertrag für den rot geklinkerten gotischen Bau der Neuköllner Friedhofskapelle der Jerusalems- und Neuen Kirchengemeinde erhielt. Die Kirche, offiziell St. Boris der Täuferkathedrale, wurde mit bulgarischen Steuergeldern aufgebaut und ist trotz ihrer üppigen, typisch orthodox überbordenden Inneneinrichtung bis heute nicht sonderlich vermögend. Die Priester der Diözese gehen mehrheitlich einem anderen Brotjob nach. Ein Bruder von Vater Ljubo, wie er liebevoll von der Gemeinde genannt wird, ist zum Beispiel Dachdecker, andere sind Busfahrer oder Kfz-Mechaniker. Ljubomir Leontinov hat nebenher noch Management studiert, dann aber erkannt, dass eine Führungsposition in der Wirtschaft nicht zu seinen moralischen Werten als Priester passt. Er entschied sich daher für das geistliche Amt. Dank eines Abkommens mit dem Staat Bulgarien können bulgarisch-orthodoxe Pfarrer mietfrei in Räumen der Botschaft wohnen.
Ich habe noch eine Frau, die arbeitet und wir finanzieren uns so halt. Sie bringt das Geld und ich besorge die Mietfreiwohnung. Also, scherzhaft gemeint.
Eine bulgarisch-orthodoxe Kirche ist jedoch mehr als nur ein Andachtsort. Für Exilbulgarinnen und Bulgaren ist der Ort auch identitätsstiftend. Seit 2008 hat sich die Gemeinde deutschlandweit mehr als verdoppelt. So sieht das auch eine Beterin nach dem Gottesdienst. Sie zündet im Vorraum gerade 3 Kerzen an.
Und hierher habe ich mich sehr gefreut, wo ich nach Berlin kam, dass es eine Kirche gibt. Bin ich sofort mit der Priester in Kontakt gekommen und das war sehr schön. Also in der Kirche haben wir hier mit meinem Mann geheiratet und das war schon 2012.
Im Ausland lebende Orthodoxe sind eine enge Gemeinschaft. So kommt es vor, dass sich zwischen den 50 Betenden während eines Gottesdienstes auch griechisch, russisch und ukrainisch orthodoxe Menschen befinden. Zu Spannungen sei es dabei nie gekommen, hört man aus der Gemeinde. Die Kirche sei vor allem Anlaufstelle für die bulgarische Diaspora, wie die Frau mit leuchtenden Augen beschreibt.
Und das ist eine gute Atmosphäre. Also da fühlst du dich wirklich ein Stück zu Hause.
Viele soziale Dienstleistungen kann die Gemeinde nicht anbieten. Jedoch bekommen mittellose Menschen Sachspenden weitergereicht und können im Notfall bis zu 3 Nächte in den Gemeinderäumen bleiben. So ein Ort wie die bulgarisch-orthodoxe Kirche sei nicht nur hier für seine Gemeinde wichtig, erklärt Priester Leontinov.
Ich denke, das ist wichtig nicht nur für Berlin, für jeden Ort, wo sich orthodoxe Christen befinden. Es ist wichtig, einen Ort zu haben, wo sie zusammenkommen und Gott loben und anbeten.
Sagt der bulgarisch-orthodoxe Priester Ljubomir Leontinov. Miron Tienenberg hat mit ihm gesprochen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.